Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Tja, ich bin aus meiner Reiseauszeit zurück, diesmal nicht Lappland, sondern Südostasien. Und während dieser Reise sind mir einige Dinge aufgefallen und ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, über die ich heute reden wollte. Wenn man mal durch ein paar enge Gassen in Bangkok beispielsweise läuft, die nicht auf den Haupttourismusrouten liegen, oder auch wenn man sich in weiten Teilen des Landesinneren mal umschaut, dann sieht man dort Menschen, die nach den Maßstäben unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft gemessen wirklich in Armut leben. Und das an sich ist jetzt vielleicht nicht weiter verwunderlich, wenn man sich in Entwicklungs- oder Schwellenländern umschaut. Aber der Eindruck, den diese Menschen dabei auf mich gemacht haben, hat mich doch sehr beeindruckt. Ich habe im Laufe meines Lebens in verschiedenen Zusammenhängen auch bei uns Menschen kennengelernt, die, gelinde gesagt, in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen leben. Aber da schwankt dann immer auch ein latentes Gefühl der Unzufriedenheit mit dieser Situation mit. Und diese Menschen machten auf mich einfach nie einen wirklich glücklichen Eindruck. Was ich jetzt aber beispielsweise in Thailand wahrgenommen habe, war etwas anderes. Da habe ich Menschen gesehen, die in noch deutlich ärmlicheren Verhältnissen lebten, an unserem westlichen Standard gemessen natürlich. Aber mein Eindruck war, dass diese Menschen im Allgemeinen ihren Frieden damit gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, dass sie in sich und in ihrem Leben durchaus ruhen. Natürlich ist das nur ein Eindruck und natürlich ist der subjektiv, aber für mich war das sehr auffällig und meine Erklärung dafür war, dass viel dieses gelassenen Gleichmuts oder dieser entspannten Akzeptanz aus dem Glauben dieser Menschen kommt. Aus dem Buddhismus in diesem Fall und vielleicht aus der allgemeinen spirituellen Weltsicht. Nun bin ich selbst überhaupt kein religiöser Mensch, nicht einmal ein spiritueller. Aber ich habe natürlich auch meine Sicht auf das Leben und ich habe meine Werte. Jedenfalls habe ich mir während dieser Reise so meine Gedanken über das Wesen dieser Menschen in Südostasien im Vergleich zu uns gemacht. Und die Eindrücke sind dabei, wie gesagt, sehr subjektiv und ich kann die sicher nicht verallgemeinern, aber sie waren der Anlass mal, über unsere Werte nachzudenken. Über Werte, die natürlich unser Leben, unsere Entscheidungen, aber auch unsere Wahrnehmung prägen. Und Werte an sich hat ja prinzipiell jeder. Einer mehr, ein anderer weniger und wie konsequent man nach seinen Werten lebt oder handelt, ist ja noch einmal eine ganz andere Frage. Aber Werte an sich hat jeder, seien es religiöse, sittliche, humanistische oder auch materielle Werte. Und im Zusammenhang mit dem Anlass meiner Überlegung sind natürlich soziale Werte und materielle speziell interessant. Das Spannende an sozialen Werten beispielsweise ist, dass die zwar 9 von 10 Personen für sehr wichtig halten, gleichzeitig gehen die im Alltag bei uns allerdings auch als erstes unter, wenn sie mit anderen Werten im Konflikt stehen. Soziale Werte oder auch ökologische stehen in der Prioritätenliste eben ganz schnell hinten an, wenn sie beispielsweise mit finanziellen Aspekten und damit mit materiellen Werten konkurrieren. Das würde zwar offen niemand so sagen, aber das allgemeine Konsumverhalten spricht ja eine deutliche Sprache. Denn würden wir beispielsweise unseren sozialen Werten wirklich höchste Priorität anräumen, dann würden wir auch keine Produkte kaufen, die in Asien in Kinderarbeit hergestellt werden. Oder jeder, der sich eigentlich umweltbewusst gibt, würde tatsächlich die Mühen auf sich nehmen, zum Beispiel auf Kunststoffe zu verzichten. Aber das eine wollen wir in der Praxis manchmal lieber gar nicht so genau wissen. Und das andere ist dann in der Praxis doch zu anstrengend und gefühlt zu aufwendig. Die sozialen oder ökologischen Werte stehen also in aller Regel eben im Schatten der materiellen, auch wenn wir das so offen natürlich nicht sagen würden. Wahrscheinlich liegt es nicht zuletzt daran, dass unsere Werte ja weitgehend intuitiv angewendet werden. Sie bilden also irgendwie das unbewusste Fundament von Lebens- und von Konsumentscheidungen. Wenn wir gefragt werden und bewusst eine Antwort geben sollen, ja, dann wissen wir natürlich, was eigentlich gut und richtig ist und was die Political Correctness gebietet. Das wissen wir natürlich auch. Wenn wir aber in unserem unbewussten Eigennutz eine tatsächliche Entscheidung im Alltag fällen, dann ist doch der Griff zum Wegwerfbecher bei Starbucks schneller getan, als morgens einen eigenen Thermobecher mitzunehmen. Wenn es denn schon unbedingt der hektische Kaffee im Laufen sein muss, statt eines ruhigen Genusskaffees im Sitzen. Tja, und Werte sind natürlich auch erziehungs- und zeitgeistabhängig. Und dieser Zeitgeist oder die Erziehung bilden dann eine unbewusste Entscheidungsgrundlage für beispielsweise unser Konsumverhalten und unseren Lebensstil. Aber trotzdem muss man sich natürlich nicht zum Sklaven dessen machen. Als Menschen sind wir ja durchaus in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Zeitgeist und Erziehung hin oder her, als Menschen sind wir ja bewusst reflexionsfähig. Und wenn wir diese Reflexion bewusst unterlassen, dann ist auch das eben eine Entscheidung und kein Automatismus, dem wir uns unterwerfen müssten. Ich habe mir mal rein aus Interesse die Mühe gemacht, nachzuschauen, ob es denn eigentlich belastbare Zahlen zu der Frage gibt, was Menschen heute im Großen und Ganzen für wichtig halten. Und da musste ich auch gar nicht lange suchen und bin relativ schnell auf eine Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung von 2010 gestoßen. Da wurden insgesamt über 31.000 Menschen aus 25 Ländern zu ihren Werten befragt. Und für mich zeigten sich da einige ziemlich interessante Tendenzen. Auf die Frage nach dem Umweltbewusstsein gaben zum Beispiel 77% der Befragten an, dass das ein wichtiges Thema für sie sei. Wie gesagt, zumindest wenn sie danach befragt wurden und man eine Antwort geben sollte. Selbst wenn die Befragung anonym war, dann wird ja doch häufig eher die Antwort gegeben, die man moralisch für richtig hält und die der Political Correctness entspricht. Anonymität hin oder her, man stellt sich mehrheitlich dar, wie man gerne sein und gesehen werden möchte und nicht, wie man wirklich ist. Und dementsprechend sagen die Zahlen solcher Statistiken auch nicht unbedingt das, was den tatsächlichen eigenen alltäglichen Handlungen entspricht. Diese Zahlen zeigen aber, ob sich die Betreffenden, die Befragten, allgemein zumindest akzeptierter Werte bewusst sind. Und ein Bewusstsein für etwas zu haben, ist hervorragend, aber das heißt eben noch lange nicht, dass man auch danach handelt. Es heißt höchstens, dass man eventuell wenigstens ein schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht tut. Ein interessantes Ergebnis dieser Umfrage, die ich eben angesprochen habe, fand ich auch bezüglich des Themenfeldes Arbeit. Arbeit ist in unserer modernen Gesellschaft inzwischen zum Gegenstand der Selbstverwirklichung geworden. Jedenfalls verknüpften mehr als 3/4 der Befragten ihre Arbeit oder ihre Vorstellung von einer idealen Arbeitssituation mit Begriffen wie Selbstverwirklichung und Kreativität. Arbeit ist also im Selbstverständnis der meisten Menschen heutzutage nicht mehr eine bloße Notwendigkeit zum Überleben, sondern eben deutlich mehr. 67% der Befragten nannten soziale Verantwortung und den Wunsch, etwas für das Gemeinwohl zu tun, als wichtige Werte im Leben. Das fand ich nun interessant, und zwar deshalb, weil eben diese Zahl 67% mit einer anderen Zahl zusammenfällt, die auf den ersten Blick ganz andere Prioritäten vermuten lässt. 2006 gaben immerhin 34% der Befragten materiellen Besitz als sehr wichtiges Bedürfnis an. Und 2010 waren das schon 41%. Und das waren, wie gesagt, nur die, die zu diesen Werten gestanden und sie auch zugegeben haben. Innerhalb von nur 4 Jahren ist also materieller Besitz im Durchschnitt deutlich wichtiger geworden. Selbst die rein zahlenmäßige Zunahme von 34% auf 41%, ohne unsere Dunkelziffer, das ist doch schon eine Ansage. Aber, wie gesagt, gleichzeitig sagen eben auch 67%, dass soziale Verantwortung wichtig sei. Und das könnte man ja nun erst einmal irgendwie widersprüchlich finden. Aber was sagt uns denn dieser scheinbare Widerspruch mit Blick auf Themen wie Verkaufsethik und Konsum? Na, mir sagt das zunächst einmal, dass es sich bei den Menschen, denen soziale Verantwortung wichtig ist, nicht etwa um Konsumverweigerer handelt. Mir sagt das, dass es offensichtlich ein Bedürfnis gibt, Konsum und soziale, aber auch ökologische Verantwortung unter einen Hut zu bringen, auch wenn das vielleicht nicht einfach ist. Und das ist nun inzwischen auch weder ein brandneues noch ein Randgruppenthema. Wenn man sich zum Beispiel Initiativen zu einer Corporate Social Responsibility anschaut oder wie sich viele Marken über Themen wie Aufrichtigkeit, Ethikcodes, Authentizität und Verantwortung definieren. Da haben doch scheinbar viele Firmen den Wandel der Zeit verstanden. Und das sind auch nicht nur die kleinen idealistischen Bioläden, die auf den veganen Hipster abzielen. Noch einmal zur Werteentwicklung in dieser groß angelegten Konsumentenbefragung, die ich eben angesprochen habe. Materielles nimmt in der Wertschätzung wieder zu, aber gleichzeitig ist für 67% der Kunden soziale und ökologische Verantwortung wichtig. Das sollte man doch annehmen, dass eine Firma auch ihre Werbung und ihr Marketing eher an den 67% orientiert, als an den verbleibenden 33%, die das Thema nicht so weit oben auf ihrer Prioritätenliste haben. Das scheint mir doch die Zeit, in der sich ein Wertesystem in der Wirtschaft ausschließlich und alleine am Profit orientiert, irgendwie vorbei zu sein. Und dass es auch anders geht, zeigen ja viele Unternehmen, für die ein entsprechendes Image auch kein ideologischer Luxus ist, sondern ein profitbringendes Instrument zur Positionierung der Marke. Unternehmen, die mutig und authentisch zu Werten und ethischen Prinzipien stehen, die werden ja durchaus belohnt am Markt, wenn sie das glaubwürdig tun. Wenn 2/3 aller Konsumenten solche Werte wichtig finden, dann sollte sich das Marketing seinerseits an den Werten dieser Kunden orientieren, um sie für sich und die eigenen Produkte oder die eigene Dienstleistung zu gewinnen. Und wenn ich sie wirklich gewinne, durch ein glaubwürdiges Vermitteln solcher Werte, dann habe ich auch eine zahlende Kundschaft und sogar noch eine, die nicht nur aufgrund des Konsumwunsches auf mein Produkt oder meine Dienstleistung zurückgreift, sondern auch noch aus ideellen und emotionalen Gründen. Und das schafft doch Identifikation mit der Marke und damit Kundenbindung. Welch starken Anker Emotionen darstellen, haben wir ja bereits mehrfach erwähnt, beispielsweise in unserem Podcast zum Thema Lernen. Und hier hätten wir auch eine Schnittmenge zur Werbepsychologie. Das haben die Marketingstrategen vieler großer Marken inzwischen auch verstanden und dementsprechend zielen viele Werbekampagnen auch höchstens noch in zweiter Linie auf echte Produkteigenschaften ab, primär aber auf ein mutmaßliches Lebensgefühl, das der Besitz dieses Produktes dokumentiert. Emotionale Aspekte eben. Wenn wir es betriebswirtschaftlich betrachten wollen, dann reden wir also über das Image. Das Image einer Marke ist ein eindeutig maßgeblicher Faktor. Und der ist nur zu einem vergleichsweise geringen Anteil rational. In meiner Jugend gehörte man entweder zur Puma- oder zur Adidas-Fraktion. Die Loser hatten Lico-Turnschuhe. War eigentlich blöd, aber so sind Kinder nun mal. Und Erwachsene sind oft nur in Nuancen anders. Wenn man dazugehören möchte, dann muss man schon die richtigen Accessoires besitzen. Heute gibt es natürlich weitaus mehr imageträchtige Marken bei Turnschuhen. Oder nein, Sneakers sagt man ja heute. Ist cooler, nicht so altbacken, also ein emotionaler Aspekt. Egal, heute gibt es eben weitaus mehr als Adidas, Puma und Lico wie in meiner Jugend. Sei es Nike, Asics, Reebok oder welche Marke auch immer. So oder so, Image ist heute wichtig, sehr wichtig. Vielleicht aufgrund der sozialen Medien wichtiger als je zuvor. Und es ist emotional besetzt und weniger rational. Und ein Image ist nicht in Stein gemeißelt, das kann sich schnell ändern. Wobei der Aufbau länger dauert als ein möglicher Imageverlust, wenn man die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Der kann dann nämlich ziemlich schnell gehen. Tja, damit mache ich mal Schluss für heute. Irgendwie ist das ja ein merkwürdiger Bogen geworden von der Lebensphilosophie von Menschen in Südostasien im Vergleich mit uns bis zum Image von Marken. Das ist wohl eine eigene Episode wert. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Bandbreite trotzdem wieder den einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung oder noch besser eine Rückmeldung freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist wie immer herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder auch bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.